SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
SWR1 Rheinland-Pfalz. 6 Menschen, 12 Monate, eine Mission. Ein Forscherteam hat ein Jahr, finanziert von der NASA, das Zusammenleben in einer Marsstation simuliert und abgeschieden vom Rest der Welt auf einem Vulkan auf Hawaii gelebt. Mit dabei war eine Deutsche, Christiane Heinicke. Gerade ist ihr Buch über ihre Erlebnisse erschienen, Leben auf dem Mars, mein Jahr in einer außerirdischen Wohngemeinschaft. Herzlich willkommen, Frau Heinicke, Leute.
Dankeschön, hallo.
Das ist jetzt gerade aktuell der erste Frühling, den Sie quasi wieder in Freiheit erleben. Wie fühlt es sich an, wenn Sie jetzt gerade beobachten können, wie es überall grün wird und wie die Blumen die Köpfe rausstecken?
Es ist schon sehr, sehr schön. Ich meine, es ist ja nicht nur, dass es Frühling ist, es ist überhaupt, dass sich die Landschaft verändert, die Natur verändert. Ich meine, auf diesem Vulkan um uns herum war nur Gestein. Das Gestein war sehr trocken, praktisch keine Vegetation. Das heißt, Sommer wie Winter, das sah alles gleich aus. Auch die Temperatur waren sehr ähnlich.
Also wie fast eine Marslandschaft, kann man sagen.
Genau. Und deshalb ist es hier überhaupt ein Erlebnis, dass sich die Bäume, dass sich die Pflanzen, dass sich das überhaupt verändert. Allein diese Veränderung ist schon sehr, sehr schön.
Diese Marsstation, in der Sie da gelebt hatten, hatte die Fenster, dass Sie rausgucken konnten überhaupt?
Genau. Also wir hatten zwei Fenster, wovon eigentlich eins wirklich benutzbar war. Und wir hatten auch einen richtig schönen Blick über die Landschaft vor uns. Dann am Horizont haben wir den Mauna Kea gesehen, also auch ein sehr großer Vulkan. Ja, und ich meine, das Gestein, das wir gesehen haben, das war auch, ich bin Geophysikerin, deshalb bin ich da etwas vorbelastet, aber dieses Gestein ist eben sehr schön, auch sehr, sehr vielfältig, aber es ist eben nur Gestein.
In welcher Höhe lag die Station?
Wir waren auf 2500 Meter über dem Meeresspiegel etwa.
Nur um sich das mal vorzustellen. Das war eine Kuppel?
Genau.
Unter der Sie gelebt haben, wie viel Platz hatten Sie darin?
Also die Kuppel hatte einen Durchmesser von etwa 12 Metern. Das heißt, die war in der Höhe dann etwa 6 Meter. Ja, der Platz, also wir hatten einen großen Aufenthaltsraum, der wirklich sehr geräumig war. Also der hat etwa die Hälfte der Kuppel eingenommen. Und das Schöne an diesem Aufenthaltsraum war, dass er eben, dadurch, dass er über zwei Stockwerke ging, war nach oben, also über unseren Köpfen, relativ viel Platz. Also uns ist sprichwörtlich die Decke nicht auf den Kopf gefallen. Und der Rest der Station teilte sich dann auf in Küche, Essbereich, Labor und ein Bad. Und dann im Obergeschoss hatten wir unsere 6 Zimmer.
Also wir hatten jeder ein eigenes Zimmer immerhin gehabt.
Genau.
Es war klein, glaube ich. Wie groß
genau,
etwa?
Sehr klein. Also von, ja, ich meine, es hat ein schmales Bett reingepasst und dann ein kleiner Tisch, ein kleiner Hocker und das war es eigentlich. Ich würde schätzen, vielleicht 5 Quadratmeter so in der Größenordnung.
Und dann gab es noch ein Gemeinschaftsklo, nehme ich mal an.
Genau, also es gab 2 Räume mit jeweils einer Toilette.
Was war das Ziel dieser fingierten Mars-Mission?
Also das Hauptziel war zu sehen, wie sich die Gruppe entwickelt, wie sich die Gruppendynamik über den Verlauf des Jahres entwickelt. Und ein bisschen aktiver ist natürlich die Frage, dass man das nicht nur einfach beobachtet, wie sich das entwickelt, sondern wie stellt man eine Gruppe zusammen, dass die über ein ganzes Jahr oder auch über mehrere Monate hinweg zusammenarbeiten kann.
Was bei einer echten Mars-Mission ja wichtig wäre, ne?
Genau,
damit keiner den anderen aus der Luftschleuse rausstößt.
Genau, man möchte ja nicht, dass die Astronauten sich auf dem Mars dann gegenseitig bekriegen, so wie ja beim Nachbarschaftsstreit meinetwegen, und dann ihre Zeit mit Kleinkriegen verbringen, sondern man möchte ja, dass die dann auch dazu kommen zu arbeiten, auch produktiv zu arbeiten.
Im Nachhinein mit den kritischen Augen einer Physikerin betrachtet, wie realistisch war die Simulation dort?
Also ich meine, wenn man sich die Technik anschaut, dann wurden natürlich einige Abstriche gemacht, manche, weil es einfach anders nicht geht, andere einfach aus Kostengründen, aber die psychischen Aspekte, also überhaupt, dass wir isoliert von anderen Menschen waren, also wir haben in dem ganzen Jahr keinen anderen Menschen in Natura gesehen, also diese Abgeschiedenheit und auch die Entfernung durch den eingeschränkten Kontakt mit der Außenwelt. Also wir konnten ja dann nicht nur nicht andere Menschen sehen, sondern wir konnten auch nicht telefonieren oder Skypen ähnliches, sondern jegliche Kommunikation war auf E-Mail beschränkt. Und die Isolation, die sich da daraus ergibt, die war sehr, sehr real.
Und E-Mail dauert dann auch, ne, bis man eine Antwort bekommt. Ich glaube, vom Mars zur Erde würde es 20 Minuten oder so dauern.
Genau,
20
Minuten zurück. In der Größenordnung. Also so zwischen 3 und 22 Minuten. Und wir haben den schlimmsten Fall simuliert. Wir waren also bei etwa 20 Minuten. Das heißt, 20 Minuten eine Richtung, 20 Minuten wieder in die Gegenrichtung. Und das heißt, man wartet eben 40 Minuten mindestens auf eine Antwort.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR1 Leute mit Christiane Heinicke. Sie wurde für einen Modellversuch von der NASA ausgewählt und hat ein Jahr lang mit 5 wildfremden Menschen auf einer künstlich nachgebauten Marsstation auf engem Raum, abgeschnitten von der Außenwelt, auf einem Vulkan auf Hawaii gelebt. Warum tut man sich sowas an, Frau Heinicke?
Neugier. Also zum einen wissenschaftliche Neugier. Ich meine, es ist eine einmalige Gelegenheit, selber dort Experimente, Projekte durchzuführen. Dann hat man schon mal 6 Versuchskaninchen, hochmotivierte Versuchskaninchen. Aber zum anderen, ich wollte einfach sehen, wie sich sowas von innen entwickelt. Also ich wollte wissen, ob ich das aushalten kann, mit 5 anderen Menschen auf so engem Raum zu leben. Und natürlich, ob die anderen es auch mit mir aushalten können.
Es hat offensichtlich geklappt. Alle 6 haben lebendig die Marsstation
genau. Lebendig und zusammen.
Lassen Sie uns mal darüber sprechen, wie Sie ausgewählt wurden für dieses Projekt. Sie sind Physikerin, hatten vorher zu dem Zeitpunkt, als Sie sich beworben haben, in Helsinki gearbeitet, sich mit einem Forschungsprojekt über Meereis beschäftigt, also was komplett anderes gemacht. Und wurden dann von 700 Bewerbern ausgesucht. Das Meereis scheint die Leute von der NASA, die sie ausgesucht haben, nicht abgeschreckt zu haben.
Oder? Ich meine, ganz klar, weder auf dem Mars noch auf dem Mauna Loa, auf dem wir waren, gibt es Meereis. Was mir geholfen hat bei der Bewerbung war, dass ich eben Erfahrung hatte mit der Arbeit in entlegenen Gegenden auf der Erde, auch mit etwas extremeren Bedingungen, als das jetzt in Mitteldeutschland zum Beispiel der Fall wäre. Also insbesondere, dass ich ja auch wieder abgeschnitten oder entfernt von anderen Menschen auf mich alleine gestellt arbeiten kann. Ich meine, wenn ich auf dem Eis oder auch irgendwo, meinetwegen in Alaska oder Feuerland, in irgendeiner entlegenen Gegend unterwegs bin, wenn ich was vergessen habe, muss ich ohne klarkommen. Wenn irgendwas kaputt geht, muss ich selber versuchen, das zu reparieren. Ich kann nicht jemanden rufen, der mir hilft. Die Leute, mit denen ich unterwegs bin, das sind die einzigen Menschen, die ich bei mir habe, auf die muss ich mich verlassen können. Und das sind auch die einzigen, die mir im Zweifelsfall helfen können. Insofern gibt es diese Parallelen zu diesem Mars-Projekt. Auch wenn ich jetzt nicht am Meereis selbst arbeiten konnte, habe eben diese Erfahrung durch das Meereis und auch durch die anderen Touren, die ich vorher schon unternommen hatte, eben geholfen, zum einen zu zeigen, dass ich für diese Mission geeignet bin, zum anderen aber auch haben sie mir geholfen, die Mission überhaupt zu überstehen.
Wie lief denn das Auswahlverfahren?
Also am Anfang war das ganz normal eine Bewerbung, wie für jeden anderen Job auch. Dann gefolgt von diversen Fragebögen, wo es dann darum ging, wie gehen wir mit Stress um, wie gehen wir mit Konflikten um. Und dann zum Schluss, die letzte Stufe war, dass 8 Finalisten und Finalistinnen zusammen in den Rocky Mountains tracken waren, also mit Rucksack und Zelt auf dem Rücken durch die Berge gegangen sind. Und die Idee dahinter ist, dass man, ja, wenn man 15 Kilometer oder wie lange auch immer am Tag durch die Berge gelaufen ist mit schwerem Gepäck, dann kann man sich nicht so gut verstellen wie vielleicht bei einem kurzen Vorstellungsgespräch. Also man lernt die Leute dann eher so kennen, wie sie tatsächlich sind. Das heißt, wir haben dann unsere Bewerberinnen ganz gut kennengelernt, uns gegenseitig anonym bewertet. Und aufgrund dieser Bewertung wurde dann das endgültige Team zusammengestellt.
Aus Ihrer Erfahrung heraus, was muss man denn für Fähigkeiten und Eigenschaften mitbringen, damit man für eine solche Mars-Simulation und natürlich dann auch für eine echte Mars-Mission geeignet ist?
Also ich denke, die wichtigste Eigenschaft ist Anpassungsfähigkeit. Das klingt ein bisschen banal, aber man muss sich eben an diese doch sehr extreme, an diese extremen Umstände gewöhnen und anpassen können. Aber zum anderen, man muss sich auch an seine Crew-Kollegen anpassen können. Also man muss dann auch eine gewisse Toleranz, eine gewisse Kompromissbereitschaft mitbringen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man nie eine Einstellung hat, das Team an erste Stelle zu stellen. Also man muss auch mal kurzfristig ein bisschen zurückstecken können, wenn es das Team voranbringt. Ich meine, ganz klar, wenn ich darauf bestehe, ich will jetzt mein Projekt durchführen und dafür geht in der Zwischenzeit irgendwas kaputt oder kann die Station nicht am Laufen gehalten werden, ja, dann verliere ich ja auch. Also wichtig ist, dass man das Team an erste Stelle setzt und dann erst seine eigenen Wünsche erfüllt.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Leben auf dem Mars, mein Jahr in einer außerirdischen Wohngemeinschaft, so heißt ihr gerade erschienenes Buch über ihr Jahr als Versuchsteilnehmerin auf einer künstlichen Marsstation auf Hawaii. Wissen Sie noch, welche Gedanken Ihnen durch den Kopf gingen, als sich am 28. August 2015 die Tür hinter Ihnen schloss und Sie wussten, jetzt bin ich ein Jahr lang von der Welt abgekapselt?
Es war unglaublich banal. Also wir hatten die letzten Tage, bevor wir in diese Station eingezogen sind, waren unglaublich hektisch und wir haben noch versucht, so letzte so auf den letzten Drücker noch ein paar Besorgungen zu erledigen. Und das Training war unglaublich umfangreich und stressig. Und dann kommen wir dahin, die Tür geht zu und keiner hatte daran gedacht, irgendwas für den Moment vorzubereiten. Und wir standen dann da und dachten, irgendwie müssten wir das jetzt ein bisschen feiern, ein bisschen Musik, vielleicht ein bisschen tanzen, irgendwas tun. Haben dann aber auf die Stelle keine passende Musik gefunden. Ja, also der Moment war nicht gerade...
Doof rumgestanden einfach.
Ja, genau. Wir haben etwas doof und etwas rumgestanden wie, ja, was machen wir denn jetzt? Und sind dann dazu übergegangen, die Kisten, die wir halt dabei hatten, auszupacken.
Sie hatten ja ein Jahr lang Zeit, um dann auch noch zu tanzen und andere Dinge zu tun. Was wäre denn passiert, wenn zum Beispiel ein medizinischer Notfall eingetreten wäre? Hätten Sie die Mission dann abbrechen können und rausgehen können aus diesem Zelt?
Ja und nein. Also es kommt natürlich auf den Notfall drauf an. Die meisten kleineren Sachen hätten wir selber behandeln können.
Sie hatten eine Ärztin dabei, ne?
Genau, wir hatten eine Ärztin dabei. Wir hatten eine umfangreich ausgestattete Apotheke, auch diverse Verbände und was weiß ich noch alles dabei. Im Extremfall hätten wir die Möglichkeit gehabt, einen Notruf abzusetzen. Also einen Krankenwagen wäre nicht zu uns durchgekommen. Ich meine, wir waren nun mal auf einem Berg entfernt von der Zivilisation. Das heißt, es hätte wahrscheinlich dann gleich ein Helikopter kommen müssen. Aber wir hätten zumindest die Möglichkeit gehabt, einen Notruf abzusetzen. Und es hätte möglicherweise ein paar Stunden gedauert. Aber die verletzte Person hätte durchaus evakuiert werden müssen. Wenn es nur eine Person betrifft, wäre aber das Experiment nicht abgebrochen worden, sondern höchstwahrscheinlich nur diese eine Person aus dem Experiment rausgenommen. Und die anderen hätten dann eben weitergearbeitet, weitergemacht und diese eine evakuierte Person so behandelt, als wäre sie verstorben. Das kann ich auf dem Mars auch mal sehen.
Sie waren ja eine Art Versuchskaninchen, Teil eines wissenschaftlichen Experiments, verkabelt, vertratet. Ihre Messdaten wurden an entsprechenden Wissenschaftler, die den Versuch verfolgt haben, weitergeleitet. Was wurde denn genau gemessen?
Also wir hatten diverse Sensoren, die meisten davon sind super harmlos. Also wir hatten zum Beispiel diese Fitness-Tracker, diese Fitness-Armbänder, die dann zählen, wie viele Schritte man zurücklegt, wie aktiv man ist, wie lange wir geschlafen haben, so in der Richtung. Wir haben diverse Proben abgegeben, also Körperproben, dann Urinproben, Haarproben. Wir hatten Sensor oder ein Gerät, das die verschiedene Sensoren vereinigt hat. Und das hat zum Beispiel den Abstand zwischen den Crewmitgliedern gemessen, also den relativen Abstand zueinander, und hat zum Beispiel auch aufgezeichnet, wie laut es gerade um uns herum ist. Also hat nicht Gespräche oder ähnliches aufgezeichnet, sondern wirklich nur den Geräuschpegel.
Was hat man sich davon erhofft?
Der Gedanke dahinter ist, also wenn zwei zum Beispiel sehr eng beieinander stehen, aber der Geräuschpegel sehr, sehr laut ist, dann deutet es darauf hin, dass die gerade streiten.
Mhm. So. Wenn sie ganz leise sind oder gar nichts sagen, dann deutet es darauf hin, dass sie knutschen miteinander wahrscheinlich. So ein bisschen nach Big Brother klingt das ja schon. Wie viel Privatsphäre hatten Sie denn noch?
Schon eine ganze Menge. Also es gab auch Kameras, allerdings nur im Küchenbereich und auch keine Videokameras, sondern nur Überwachungskameras, die dann alle paar Sekunden ein Bild aufgezeichnet haben. Und also wir konnten uns jederzeit dann auch in unsere Zimmer zurückziehen. Und diese Sensoren, die wir getragen haben, die meisten davon konnten wir ohnehin nur tagsüber tragen.
Ich frage mich gerade, merkt man das denn noch überhaupt nach einer Weile, dass man Sensoren trägt und denkt, jetzt bin ich gerade überwacht und jetzt nicht? Oder irgendwann wird es doch wahrscheinlich selbstverständlich, ne?
Genau, irgendwann merkt man das gar nicht mehr so richtig, wobei es auf den Sensor ankommt. Aber ich denke, das meiste davon, das gehört dann einfach irgendwann dazu. Wir haben ja auch diverse Experimente dann noch durchgeführt für die Wissenschaftler. Und das gehörte einfach dazu. Wir haben zwar manchmal gestöhnt, so auch schon wieder dieses Experiment, aber das war überhaupt keine Frage, ob wir das jetzt machen oder nicht, sondern klar, wir machen jetzt das Experiment und gut ist.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Frau Hanicke, lassen Sie uns auf den Alltag auf Ihrer Station, dem sogenannten Habitat, zu sprechen kommen. Was haben Sie die ganze Zeit über gegessen?
Also unser Essen war zum Großteil gefriergetrocknetes. Das heißt, anders als tiefgekühltes ist das Essen, dem bei sehr tiefen Temperaturen und Drücken das Wasser entzogen ist. Also das, was da übrig bleibt, das ist extrem trocken. Wenn man da mit dem Hammer draufhauen würde, das würde zu Pulver.
Wahrscheinlich auch extrem leicht, ne? Nimmt wahrscheinlich wenig Platz ein.
Genau, es ist extrem leicht. Also es besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass man das mit zum Mars nimmt, eben weil es diese geringe Masse hat. Aber das Schöne am Gefriergetrockneten ist, das kann man mit Wasser versetzen und das erhält dann fast seine ursprüngliche Konsistenz wieder und ist auch vom Geschmack her sehr sehr nah an dem, was man vom Frischen kennt.
Also schmeckt gar nicht schlecht.
Schmeckt gar nicht schlecht und man kann damit auch normal kochen. Ich meine, ein bisschen improvisieren muss man schon noch. Aber im Prinzip, wir konnten sehr viele Gerichte machen, zubereiten, die wir auch auf der Erde schon gemacht hatten. Wir hatten Aufläufe zum Beispiel. Unser Franzose hat Eierkuchen, also Crepe, dann häufiger gemacht. Ja, Spaghetti Bolognese, wirklich alles, was man sich so vorstellen kann.
Breite Auswahl. Aber Sie hatten ja nicht die Vorräte für das ganze Jahr dabei, sondern die wurden in regelmäßigen Abständen wieder nachgeliefert. Wie hat es denn funktioniert? Sie sollten ja in völliger Isolation leben, also keinen Menschen sehen.
Genau, wir haben auch während dieser Nachlieferung keinen Menschen gesehen. Ich meine, auf dem Mars würde das ja so ablaufen, dass diese Pakete, diese Versorgung einfach abgeworfen würden und die Roboter würden das dann ins Habitat verfrachten. So ähnlich war das bei uns auch. Wir haben dann unsere Hintertür verschlossen und dann außerhalb der Hintertür haben dann Freiwillige oder haben Helfer die Pakete quasi in das Habitat reingebracht. Ich meine, wir wussten natürlich, okay, da sind jetzt Leute, aber wir haben die nicht gesehen. Wir haben auch die Fenster abgedeckt. Und erst wenn die fertig waren, haben wir dann eine Nachricht bekommen. Dann 20 Minuten später konnten wir dann die Tür wieder aufmachen und haben dann die ganzen Kartons und das alles reingetragen.
Sie haben ja auch selbst versucht, und das wäre ja auch für eine echte Mars-Mission wichtig, selbst für Nachschub zu sorgen, in der Station zum Beispiel Pflanzen zu züchten. Hat es geklappt?
Das hat geklappt, allerdings jetzt nicht in so großen Mengen, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten. Wir hatten natürlich das Problem, dass wir relativ wenig Platz hatten, auch kein extra Gewächshaus. Und insofern, wir haben dann alle Nischen genutzt, die irgendwie frei waren, die irgendwie noch zur Verfügung standen und haben da unsere Pflanzen angebaut. Es war auch nicht ganz einfach. Wir haben auch sehr viele Pflanzen leider verloren. Es ist dann sehr traurig, wenn man nur diese paar Pflanzen hat und dann zuschauen muss, wie sie eingehen. Aber tatsächlich, wir haben geschafft, dann doch einige großzuziehen und zu ernten, also insbesondere Radieschen, kleine Salate.
Wie sah es mit Trinkwasser aus?
Trinkwasser hatten wir in Tanks. Diese Tanks standen außen, wurden dann über Zuleitungen ins Habitat gebracht. Dieses Trinkwasser, das wir zur Verfügung hatten, haben wir auch für alles genutzt. Nicht nur zum Trinken, sondern zum Beispiel auch für die Körperhygiene. Und uns war dann natürlich klar, je länger wir duschen, umso weniger Wasser haben wir zum Trinken.
Also Sie mussten schon auch Wasser sparen.
Genau, und wir haben uns da, glaube ich, ganz gut geschlagen. Wir hatten dann auch so einen Wettbewerb innerhalb der Crew, wer am schnellsten mit der Dusche fertig ist.
Wie lange haben Sie gebraucht?
Also ich habe relativ lange gebraucht, mit etwa zwei Minuten. Ich habe zweimal in der Woche dann geduscht. Und die Männer waren da deutlich schneller. Also einer, ich glaube, der Rekord liegt bei 24 Sekunden.
Wow.
Da bin ich nicht mal annähernd rangekommen. Hab aber dann, ich bin dazu übergegangen, nicht mehr zu duschen, sondern ich habe einen Eimer mit Wasser genommen und da dann mein Wasser reingemacht und mich dann gewaschen und hatte dann natürlich alle Zeit der Welt und habe dann natürlich auch die Männer geschlagen.
Mit wie viel Wasser ist denn Ihre Crew ausgekommen im Vergleich dazu, was normalerweise so ein Durchschnittsmensch im normalen Leben auf der Erde verbraucht?
Also wir haben an einem durchschnittlichen Tag etwa knapp 100 Liter verbraucht für die gesamte Crew. Davon geht natürlich ein Großteil allein schon für das Trinken drauf. Und ich hatte ja gesagt, gefriergetrocknetes, sollte mit Wasser versetzt werden. Das heißt, das meiste Wasser ging eigentlich für Essen kochen, Essen zubereiten und Trinken drauf. Ja, und der deutsche Durchschnittsmensch braucht etwa 120 Liter pro Tag. Also wow, mehr als wir als gesamte Crew verbraucht haben pro Tag.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Frau Heinicke, Sie hatten ja alle eigene Forschungsprojekte auch. Sie selbst haben versucht, aus dem Lavagestein Wasser zu gewinnen. Wie haben Sie das gemacht?
Also ich habe mir zunutze gemacht, dass die Sonne ja auf das Gestein scheint. Das Wasser, es ist natürlich nicht sehr viel Wasser in dem Gestein vorhanden. Es ist extrem trocken, es ist vergleichbar mit dem Gestein auf dem Mars. Trotzdem, das wenige Wasser, das vorhanden ist, verdunstet natürlich in der Sonne. Und ich habe eben dafür gesorgt, dass dieses verdunstete Wasser nicht in die Atmosphäre entfleucht, sondern Plastikplane oder wie ein kleines Gewächshaus drüber gestellt und eben diesen Wasserdampf aufgefangen. Der Wasserdampf ist an der Plane kondensiert, heruntergelaufen. Und dieses kondensierte Wasser habe ich dann aufgefangen.
Und das könnte man richtig als Trinkwasser verwenden.
Und das konnte man verwenden. Also ich habe das auch ein paar Mal getrunken. Das schmeckte scheußlich. Das war aber eher, weil es halt ich meine, es war nicht winddicht gebaut. Das heißt, es hat sich auch ein bisschen Gesteinstaub dann mit im Behälter gesammelt. Und das Gestein ist halt extrem eisenhaltig. Und genauso hat das Wasser auch geschmeckt, nach sehr starkem Eisengehalt.
Gut, aber wenn es ums Überleben ging, hätte es funktioniert.
Auf jeden Fall.
Also, wie viel haben Sie da gewonnen aus diesem trockenen Lavagestein?
Also ich meine, jetzt aus diesem einen Quadratmeter, also über das ganze Jahr etwa 100 Liter. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, wenn man 6 Leute damit jeden Tag mit Wasser versorgen sollte. Allerdings, es ging bei diesem Projekt mehr darum, zu zeigen, dass es funktioniert.
Wäre ja auf eine echte Mars-Mission übertragbar. Ne?
Genau, man könnte das ja auch einfach viel größer
bauen. Permafrost auf dem, das weiß man inzwischen, Wasser in Form von Permafrost auf dem Mars. Und das müsste dann ähnlich funktionieren, wahrscheinlich von der Art der Wassergewinnung, wie Sie es gemacht haben.
Im Prinzip auf jeden Fall.
Ihre Kollegen haben an anderen Forschungsaufträgen gearbeitet. Besonders interessant fand ich die Forschung an sogenannten Cyanobakterien, die da gemacht wurde. Und Sie sagen, diese Bakterien, die so unscheinbar sind, die könnten ein Leben auf dem Mars ermöglichen. Inwiefern?
Also diese Cyanobakterien sind unglaublich flexibel und haben sehr viele Stoffwechselprodukte, die für uns Menschen nutzbar sind. Also manche oder die meisten produzieren Sauerstoff als Abfallprodukt. Klar, wir Menschen brauchen Sauerstoff zum Atmen, aber darüber hinaus sind eben auch geeignet, um zum Beispiel Treibstoff auf dem Mars herzustellen aus den Rohstoffen, die auf dem Mars schon vorhanden sind. Dann man kann sie entweder nutzen, um ja, wenn man sie halt in großen Massen, in großer Anzahl züchtet, entweder um sie direkt zu essen oder man kann sie weiterverarbeiten und als Pflanzendünger nutzen. Also unglaublich flexibel, unglaublich vielseitig einsetzbar. Und das Schöne an den Bakterien ist eben auch, dass sie relativ leicht zu züchten sind. Also anders als so eine Pflanze oder gar ein Tier, die sind relativ leicht steuerbar. Also ich gebe so und so viel Nährlösung hinzu und dann wachsen eben so und so viele Bakterien oder entstehen so und so viele Bakterien. Während bei Pflanzen ist es ja immer so eine Sache, so Pi mal Daumen, ja, ich gieße es halt jetzt ordentlich und dann vergesse ich das vielleicht mal ein paar Tage und dann ist ja halt die Pflanze tot. Während bei Bakterien überlebt eigentlich, auch wenn es irgendwie technische Probleme gibt, dann solange man eben eine kleine Anzahl an überlebenden Bakterien hat, dann kann man eben relativ schnell wieder eine große Population hochziehen.
Also das ideale Haustier für den Mars wäre eine Cyanobakterie.
Genau.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Zweimal pro Woche hatten Sie Ausgang, allerdings nur in Raumanzügen. Wie schwer ist so ein Ding eigentlich?
Also wir hatten zwei verschiedene Modelle und das eine, das etwas realistischere, das wog voll ausgestattet bis zu 30 Kilogramm.
Ach, gut. Wahnsinn. Sie sind so zierlich. Wie schaffen Sie das mit sich rumzuschleppen?
Ja, ich meine, ich bin zwar jetzt zierlich, aber doch einigermaßen kräftig, denke ich. Man gewöhnt sich dran. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass man gleich am Anfang diesen Anzug anzieht und dann kilometerweit läuft, sondern wir haben ja klein angefangen, haben erstmal gelernt, uns in diesen Anzügen zu bewegen, haben erstmal kleine Touren gegangen, vielleicht nur wenige hundert Meter vom Habitat und erst mit der Zeit sind diese Touren immer länger geworden, die Ausflüge immer anspruchsvoller.
Wie lange braucht man, um so ein Ding anzuziehen?
Ich denke, so etwa eine halbe bis dreiviertel Stunde mit Hilfe der anderen Crewmitglieder.
Diese Außengänge, waren das für Sie die Highlights der Woche?
Für mich auf jeden Fall. Manche von uns konnten diese Einsätze überhaupt nicht leiden, schon allein, weil dieser Anzug eben störend war. Also klar, das Gesichtsfeld ist eingeschränkt, die Bewegung ist eingeschränkt,
heiß darunter,
warm ist es auch. Ja, und dann kommt halt noch dazu, dass das Terrain, dieser Vulkan, dieses Gestein nicht ganz ungefährlich ist. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine Abwechslung. Man kommt mal raus, man kann neue Gegenden entdecken. Wir haben auch sehr viele Höhlen erkundet. Und für mich ist auch ganz klar, ich fliege nicht zum Mars, um dann im Habitat zu hocken, sondern ich will dann natürlich auch den Planeten oder in unserem Fall den Mauna Loa auch erkunden.
Wenn Sie zurück waren im Habitat und Freizeit hatten, also gerade nicht an irgendeinem Forschungsprojekt gearbeitet haben, was haben Sie da gemacht?
Also mittwochs zum Beispiel war unser Brettspielabend. Freitags haben wir auch mal Filme geschaut. Eine Zeit lang haben wir...
Also aber richtig Fernsehen hatten Sie da nicht, ne?
Genau, also nicht richtig Fernsehen, sondern dann Filme, die wir auf Festplatten schon mitgebracht hatten. Und an manchen, oder eine Zeit lang haben wir dienstags und samstags, glaube ich, getanzt, also habe ich versucht, den anderen Salz herbeizubringen. Aber hat dann die Motivation der anderen nach einer Weile dann doch nachgelassen. Oder eine Zeit lang haben wir hatten ja einen Architekten dabei und der hat dann versucht, uns Zeichnen beizubringen. Also es gab so ein paar Konstanten, wie eben diese Brettspielabende und die Filmabende. Und dann gab es eben so andere Freizeitaktivitäten, die halt immer so eine gewisse Zeit lang angehalten haben.
Sie waren ja ein gemischt geschlechtliches Team, also 3 Frauen, 3 Männer. Das ist natürlich auch nicht ganz ungefährlich, ne? Das birgt ja das Risiko von Beziehungen in sich, die auf so engem Raum auch nicht ungefährlich sind. Vor allen Dingen, wenn sich zum Beispiel 2 Frauen in denselben Mann verlieben oder 2 Männer in dieselbe Frau. Das ist bei Ihnen jetzt nicht passiert, aber Sie hatten ja, glaube ich, zumindest zwischendurch eine Beziehung zu dem Franzosen, der auch noch mit an Bord war. Ist sowas nicht problematisch?
Es ist auf jeden Fall eine Gefahr, ganz richtig. Und ich glaube, was uns da geholfen hat, ist, dass wir uns bewusst waren, dass es eine Gefahr ist. Also wir haben schon, bevor die Mission überhaupt losging, haben wir als Gruppe über diese Möglichkeit gesprochen. Allerdings muss man sich dann eben auch bewusst sein, oder muss sich das Pärchen bewusst sein, wenn sie halt eine Beziehung eingehen, dass es ja in die Brüche gehen kann. Und dann, ich meine, die Belastung, die psychische Belastung während der Mission ist schon sehr hoch. Da muss man vielleicht nicht noch die Belastung hinzufügen, die entsteht, wenn man mit seinem Ex für ja Monate auf engstem Raum leben und arbeiten muss. Aber auch für glückliche oder zufriedene Beziehungen besteht eben die Gefahr, dass sich das Pärchen von den anderen abkapselt. Und dem haben wir eben aktiv entgegengearbeitet. Also wir haben zum einen dafür gesorgt, dass wenn Gruppenaktivitäten anstanden, dass wir grundsätzlich teilgenommen haben, also uns nicht in unser Kämmerlein zurückgezogen haben. Und wenn es darum ging, Teams für Arbeit zu bilden, dann hieß es nie, ja, ich will heute mit meinem Schatzi zusammenarbeiten, sondern es war immer, wurde immer zuerst geschaut, wer sollte bei dem Team jetzt dabei sein, wessen Expertise brauchen wir. Und dann wurden vielleicht auch noch persönliche Präferenzen berücksichtigt. Ich meine, es ist ja jetzt nicht nur bei Beziehungen so, haben sich ja auch Freundschaften gebildet. Auch da ging immer zuerst darum, wen brauchen wir für diese Aufgabe? Und erst dann wurde geschaut, ja, wer möchte eigentlich mit wem?
Halten solche außerirdischen Beziehungen auf der Erde? Also sprich, sind Sie noch mit dem Franzosen zusammen?
Nein, bin ich nicht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Wie hoch ist die psychische Belastung auf einer Skala von 1 bis 10?
11.
11, okay. Also, unter was haben Sie am meisten gelitten?
Nein, also es ist wie auch im normalen Leben. Es gibt gute Zeiten und es gibt schlechte Zeiten. Es ist,
aber alles ein bisschen extremer halt. Ne?
Genau, alles ein bisschen extremer. Gerade die schlechten Seiten werden auch intensiver wahrgenommen. Also zum einen, weil ich glaube, diese Langzeitmission kehrt zum einen das Negative in den Menschen so ein bisschen heraus und sorgt aber auch zum anderen dafür, dass dieses Negative auch noch stärker wahrgenommen wird. Aber insgesamt.
Damit sich ja nicht aus dem Weg gehen kann.
Einfach. Genau, man kann sich nicht aus dem Weg gehen. Man ist ständig diesen, ja, den Macken der anderen ausgesetzt. Und meine, zu einem gewissen Teil kann man natürlich gegensteuern. Also ich kann meinem Kollegen auch mal sagen, hey, jetzt lass mal nicht dauernd deine Kaffeetasse rumstehen. Aber es gibt eben Sachen, die man nicht abändern kann. Oder es ist auch, wenn dann Konflikte wieder und wieder auftreten, es zerrt schon an den Nerven. Aber ich würde insgesamt schon sagen, dass die positiven Seiten überwogen haben.
Am Anfang zeigen sich ja logischerweise alle von ihrer besten Seite. Ihrer Erfahrung nach, wann hört es auf? Also wie lange dauert es, bis das wahre Ich durchkommt?
Also ich denke, dass man von Anfang an das wahre Ich sieht. Ich denke, es wird einfach nur schwerer, ja, halt gegenseitig sich auch die schlechteren Eigenschaften
verzeihen.
Zu verzeihen, genau. Das war das Wort, das ich
gesagt habe. Ja, und sie auch wahrscheinlich persönlich zurückzuhalten, ne?
Ja, ich meine, wir haben schon darauf geachtet, wenn uns was nicht passt, wenn jemand etwas tut, was ja uns vielleicht frustriert, dass wir das eben nicht erst in uns reinfressen und dann das vielleicht so weit eskalieren lassen, bis uns dann der Geduldsfaden reißt und wir dann denjenigen anflaumen, sondern wir haben versucht, möglichst frühzeitig zu sehen, ja, was ist es denn jetzt eigentlich, was mich so stört? Oft ist es ja so, dass man wegen einer Sache genervt ist und dann wegen einer anderen Sache, die eigentlich eine Lappalie ist, dann plötzlich einen Gefühlsausbruch kriegt. Das ist aber
sind Sie vorher da psychologisch geschult worden, bevor Sie da losgeschickt wurden?
Auf jeden Fall. Also ich meine, wir wurden natürlich zum einen dahingehend ausgesucht, dass wir eben mit Konflikten sehr, sehr gut schon oder sehr rational umgehen. Also dass da keiner
gleich explodiert
oder genau, so. Genau, gleich explodiert oder auch mal die Faust auspackt, also so nicht. Und auch vor der Mission, also nachdem wir ausgewählt wurden während des Trainings und dann auch während der Mission hatten wir diverse Programme, diverse Trainings. Wie gehe ich mit Konflikten um? Wie gehe ich mit Stress um? Also wir waren schon auf einem relativ hohen Niveau und haben dann aber während der Mission eben noch weitere Techniken, noch weitere Tipps, noch ein weiteres Handwerkszeug gelernt.
Trotzdem, wenn man Ihr Buch liest, merkt man, Sie sind da schon auch echt an die Grenzen gekommen. Über was haben Sie am meisten gestritten in dem Jahr?
Also bei uns war es das Thema Sicherheit, wobei ich denke, dass wenn wir nicht über die Sicherheit gestritten hätten, hätten wir irgendein anderes Thema gefunden. Ich glaube, bei der Sicherheit war das Grundproblem oder das zugrunde liegende Problem, dass wir mit unterschiedlichen Einstellungen schon in die Mission reingegangen sind. Ja, also dass eben 4 von uns mehr der Meinung waren, naja, wenn man auf den Mars fliegt, dann sollte man auch mal rausgehen und
also eher abenteuerlustiger waren.
Genau, haben halt auch viel entdecken wollten, eben auch die Zeit nutzen wollten, dort in diesem Habitat zu sein. Und dann gab es eben 2, die der Meinung waren, dass die NASA oder welche Raumfahrtorganisation auch immer halt kein unnötiges Risiko eingehen würden. Das heißt, wenn man rausgeht oder wenn man auf dem Mars ist und man stellt fest, das Terrain ist ja gefährlich, dann geht man halt nicht unnötig raus. Sie waren halt bei dieser Mission dabei, weil sie vor allem Astronauten werden wollten. Die haben diese Mission mehr oder weniger dort teilgenommen, um die Chancen, Astronaut zu werden, zu erhöhen. Was aber eben auch dazu geführt hat, dass sie dann in der Mission waren und dann nur das erledigt haben, nur das getan haben, nur das gearbeitet haben, was halt unbedingt notwendig war. Während die anderen eben tatsächlich die Möglichkeiten genutzt haben in dieser Mission und dann eben mehr gearbeitet haben, als unbedingt notwendig gewesen wäre.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Was haben Sie in dem Jahr über sich selbst gelernt?
Och, gute Frage. Also ich meine, ich habe auf jeden Fall gelernt, ja, ich kann das durchstehen, ich kann dieser Belastung standhalten. Auch andere können es ein Jahr lang mit mir aushalten. Und ich meine, ich bin jetzt kein besserer Mensch geworden oder wurde jetzt komplett umgekrempelt. Aber ich denke schon, ich merke, dass ich deutlich gelassener, entspannter geworden bin. Also es ist sehr, sehr schwer geworden, mich irgendwie aus der Ruhe zu bringen.
Das war ja auch ein bisschen eine Entschleunigung, ne? Dadurch, dass man immer so lange auf Antwort warten muss, dass man nicht telefonieren kann, dass die kurzen Wege verbaut sind.
Genau, das auf jeden Fall. Also durch diese veränderte Kommunikation gibt es halt keinen dringend jetzt gleich sofort. Also dringend gleich sofort heißt, ja, bis spätestens morgen vielleicht. Aber nicht innerhalb der nächsten
Minuten. Kam Ihnen wahrscheinlich hier die Welt dann wieder ziemlich hektisch vor, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir hatten natürlich schon Uhren im Habitat, aber wir haben halt selten drauf geschaut.
An einer echten Mars-Mission teilzunehmen? Hätten Sie da Lust drauf jetzt, nach dem Jahr?
Ja, doch, würde ich machen.
Unter welchen Bedingungen?
Also zum einen würde ich schon darauf achten, wer auch mit dabei ist. Und zum anderen käme es für mich auch nur in Frage, wenn es einen Rückflug gibt.
Es gibt ja so Überlegungen wie dieses Mars-One-Projekt, wo ja, Freiwillige zusammengetrommelt werden sollen, wo es dann ohne Rückflug ist.
Ja, also das kommt für mich nicht in Frage. Dafür gefällt mir die Erde dann doch zu gut.
Ein echtes Mars-Projekt mit Rückflug. Wann denken Sie, ist sowas realistisch möglich?
Also ich meine, aus technischer Sicht ist es eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun. Also es gibt natürlich noch Probleme, aber für die meisten gibt es dann einen Lösungsansatz. Das muss in Anführungsstrichen nur noch gebaut und getestet werden. Ich denke, das Hauptproblem ist finanzieller und politischer Natur. Also finanzieller ganz klar, so ein Marsflug ist nicht billig. Und politischer Natur, also es braucht eben ein langfristiges politisches Zugeständnis, sich hinter so ein Mars-Projekt zu stellen. Weil es nützt natürlich nichts, wenn heute jemand sagt, ja hier, ihr kriegt so und so viel Milliarden für die nächsten Jahre, fangt mal an zu entwickeln. Und dann mit der nächsten Legislaturperiode wird der Geldhahn wieder zugedreht. Und das, was bisher entwickelt wurde, kommt mehr oder weniger erstmal wieder zum Erliegen. Und so kann man natürlich nicht zielstrebig arbeiten. Also wenn sich die Politik hinstellen würde und sagen würde, wir wollen zum Mars, so ähnlich wie Kennedy das gemacht hat, wir wollen zum Mars, damals der Mond. Und wir arbeiten zielstrebig darauf hin. Ich denke, dann könnte man das durchaus in 20 Jahren, 10 ist vielleicht ein bisschen knapp, aber in 20 Jahren, denke ich, ist durchaus machbar. Aber im Moment sehe ich eben diese politische Zielstrebigkeit nicht.
Was reizt die Menschen eigentlich so auf dem Mars? Es ist ja schon sehr unwirtlich, ne? Extreme Temperaturschwankungen, Sandstürme. Was soll man da überhaupt?
Auch, ich meine, auf der Erde, es gibt auch Menschen, die in der Wüste leben, die auf Grönland leben. Also so abschreckend sind extreme Bedingungen jetzt nicht. Also ich denke, es ist zum einen diese Faszination, auf einem anderen Himmelskörper oder auf einem Himmelskörper, auf einem anderen Planeten stehen zu können, laufen zu können. Ich meine, aus wissenschaftlicher Sicht, ganz klar, ist die Geologie, die Geschichte des Mars sehr spannend. Insbesondere dann auch die Frage nach dem Ursprung des Lebens. Also hat es jemals Leben auf dem Mars gegeben? Und wenn ja, ist es vielleicht sogar mit dem Leben auf der Erde verwandt? Und ich meine, wenn wir noch ein bisschen langfristiger denken und uns von unserer eigenen Generation lösen, ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendeine Katastrophe auf der Erde eintritt. Das kann ein Vulkanausbruch sein, das kann ein Asteroideneinschlag sein. Das Problem ist ja, wenn uns heute jemand sagt, also in 5 Jahren wird die Erde von einem Asteroiden getroffen und der wird wahrscheinlich ja die Bedingungen auf der Erde so weit verschlechtern, dass wir wahrscheinlich alle aussterben. Nein, das ist zu spät, dann brauche ich auch nicht mehr anfangen, weil innerhalb von 5 Jahren kann man keinen Flug zum Mars organisieren, auch keine Marsstation aufbauen. Das heißt, wenn wir langfristig als Spezies überleben wollen, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, als uns auch auf andere Planeten zu verteilen.
Das dauert aber hoffentlich.
Das dauert hoffentlich
noch eine Weile.
Es dauert hoffentlich noch eine Weile. Aber wie gesagt, man kann eben nicht erst anfangen, wenn die Gefahr akut ist, sondern man muss es eben langfristig vorher planen.
Ich habe jetzt noch ein kleines Geschenk für Sie als Dankeschön, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich greife hier mal rein. Da können Sie sich die Zeit mit vertreiben, bis Sie Ihren ersten Flug zum Mars dann tatsächlich haben. Sie hatten ja vorhin erzählt, dass Sie auf der Marsstation auch gerne Brettspiele gespielt haben. Und jetzt habe ich hier für Sie das passende Brettspiel gefunden. Mission zum Mars 2049 heißt es. Und ist ein Strategiespiel, in dem es darum geht, den Mars möglichst schnell zu kolonisieren.
Sehr schön.
Viel Spaß damit und guten Flug.
Vielen Dank.